Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ob Paleo-Diät oder vegan, wie wir uns ernähren, das erzählt ziemlich viel über den Geist der Zeit und über die Kultur von Gesellschaften. Bei uns hier, wo ja immer alles verfügbar ist, da boomen auf dem Buchmarkt schon lange Koch- und Ernährungsbücher, aber auch Romane, Erzählungen, Reportagen und natürlich Sachbücher, die sich ums Essen und Kochen drehen. Was es da an Neuerscheinungen gibt, das ist natürlich besonders in der Vorweihnachtszeit interessant und für uns hat sich Benjamin Knödler umgeschaut. Zeigen denn diese neuen Bücher, die es jetzt zu diesem Themenkomplex gibt, auch, warum das eigentlich so ein Thema ist, was immer gut verfängt?
Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall mehrere Antworten. Eine, die sehr naheliegend ist, ist natürlich, dass wir es da mit einem Grundbedürfnis zu tun haben. Und Wladimir Kaminer schreibt das so schön. Er sagt, ob wir jung oder alt sind, links oder rechts, an Gott oder an den Urknall glauben, wir alle haben gemeinsam wir essen. Und das schreibt er in seinem neuen Buch Mahlzeit, Geschichten von Europas Tischen. Und das sind so eine Sammlung von reportageartigen Betrachtungen, bei denen er sehr liebevoll und mit sehr viel Witz auf die Menschen und ihre verschiedenen Bezüge zum Essen und Trinken blickt. Da geht es dann zum Beispiel um das Schweizer Aromat und wie das hergestellt wird. Das soll ja angeblich jedes Rösti besser machen. Oder es geht um georgische Weinbauern, die in einem permanenten Konkurrenzkampf zwischeneinander stehen und aber auch die schönsten Trinksprüche überhaupt kennen. Dahinter steht aber natürlich so, stehen zwei rote Fäden letztlich. Es geht beim Essen immer um Identität und es geht um das Verein. Man setzt sich zusammen an den Tisch und das macht es, glaube ich, reizvoll.
Also es geht auch um Geselligkeit und irgendwie hat es ja auch so zusammen am Tisch sitzen oder schon vorher kochen, ja auch so ein bisschen was Bürgerliches oder sogar Biedermeierliches. Ist das auch so, dass da eigentlich so der Rückzug ins Private gefeiert wird?
Interessanterweise fand ich das gar nicht so stark und das merkt man vor allem, wenn man sich so die Sachtitel mal ein bisschen anschaut. Da geht es dann nämlich wirklich sehr viel mehr eigentlich um eine Wechselwirkung zwischen Gesellschaft auf der einen Seite und Essen und Kochen auf der anderen Seite. Und das wird eigentlich immer mit so einem Rückblick in die Geschichte belegt, würde ich mal sagen. Also ein Beispiel ist ein Abendessen in Rom von Andreas Fiestert. Rahmenhandlung, er sitzt in einem Restaurant, seinem Lieblingsrestaurant in Rom und guckt sich so an, was er da so kriegt und sieht. Und anhand verschiedener Lebensmittel geht er die Weltgeschichte, wie es im Untertitel heißt, durch. Also da, das ganz große Besteck, um mal im Bild zu bleiben. Ein Beispiel, der Salzstreuer lässt ihn darüber nachdenken, wie war das eigentlich, als die Menschen sesshaft wurden und auf einmal, was hat das mit unserem Salzkonsum gemacht? Später dann das Salz und die Rolle in der französischen Revolution, da war nämlich die Steuer, die darauf schon viele Jahrhunderte erhoben wurde, auf einmal sehr wichtig. Oder dann aber eben auch in der Gegenwart, wie ist das, wenn wir jetzt alle zu viel Salz essen? Und das macht er mit anderen Lebensmitteln auch, Pasta oder Wein. Wir hatten ja gestern in der Lesart, ging es schon um Ute Kohn und den Geschmack der Freiheit, die Geschichte der Kulinarik. Das darf da natürlich auch nicht fehlen. Man hört es ja schon im Titel, auch da der Rückblick. Und ich fand bei ihr ganz spannend, dass sie eigentlich ja den Fokus sehr auf die Kultur legt. Die Kochkultur, Esskultur oder wie sie auch einmal schreibt, die kulinarische Gesprächskultur. Und trotzdem wird auch da wieder der Konnex zur Gesellschaft hergestellt, wenn es dann zum Beispiel um sowas geht wie, was hat eigentlich das à la carte Menü mit einem Freiheitsdrang der Bürgerlichkeit zu tun? Da muss man ein Buch, finde ich, nochmal auch wirklich speziell nennen, nämlich Mythos Nationalgericht, die erfundenen Traditionen der italienischen Küche. Das hat der Historiker Alberto Grandi geschrieben und ich würde mal sagen, das ist ein waghalsiges Unterfangen, denn er will im Grunde genommen mit dem Mythos eben aufräumen, dass die italienische Küche über Jahrhunderte weitergegeben wurde und so das Kulturgut schlechthin ist, sondern er sagt, das war eigentlich eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Es brauchte irgendwie eine neue Industrie, da kam die Esskultur quasi gerade richtig. Und er zeichnet dann aber auch auf, wie das eigentlich ist, was da alles mit reinspielt. Nämlich zum Beispiel sowas wie Migration, die für diese Mythenbildung eigentlich ganz wichtig ist, die Migration in die USA von Italienerinnen und Italienern. Und er zeigt aber auch, wie die Esskultur vom Faschismus in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart in Italien vereinnahmt wird.
Also das sind aber ja schon sehr politische und gesellschaftspolitische Dimensionen, die da quasi vom Teller geholt werden.
Ja, absolut. Also das fand ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert, dass es eben ganz schnell hin zu gesellschaftspolitischen Fragen geht, wie eben Identität, Zugehörigkeit oder Freiheit, aber eben auch um Themen wie politische Vereinnahmen. man muss jetzt natürlich sagen, das ist jetzt nicht die beste Nachricht, wenn es so um die Weihnachtsgespräche geht, wo man dann vielleicht versucht, gerade mit dem Essen von politischen Streitpunkten abzulenken und zack, ist man mittendrin wieder in der Politik. Aber auf der anderen Seite macht es das Ganze natürlich total spannend und faszinierend.
Sprechen wir doch mal übers Kochen selbst. Das ist ja auch immer so ein bisschen ambivalent. Ich zum Beispiel koche eigentlich wahnsinnig gern, aber wenn ich halt jeden Tag kochen muss, damit halt alle was kriegen, dann kriegt das auch schnell irgend so eine nervige Routine. Wie ist das auf der anderen Seite, wenn ich denke an so Kochsendungen, tolle Kochbücher, dann sind das ja auch so richtige Stars. Wie ist das aktuell? Was für ein Bild von Köchen, Köchinnen, Kochen an sich wird in den neuesten Büchern so gezeichnet?
Ja, das fand ich tatsächlich auch total spannend, denn dieser kritische Aspekt, der kommt gar nicht so stark vor. Weder die Mühlen des Alltags noch auch, ja, könnte ja auch eine feministische Kritik geben. Man wird an den Herd gefesselt oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht so stark, sondern wirklich das positive Bild überwiegt sehr. Also die Kochkunst wird auf verschiedenen Ebenen gefeiert. Das Kochen ist aber auch für die Privatperson eben eine Möglichkeit der Verwirklichung und des Zu-sich-Findens. In einem Roman ist es auch so eine Art Refugium, ein Rückzugsort vor Streitereien und Konflikten. Am ehesten würde ich sagen, ist noch die Rolle des Kochs eine spannende, die diese Ambivalenzen auch so ein bisschen spiegelt. Also Ute Kohn geht zum Beispiel auf die Rolle der Hofköche ein, deren Kunst gefeiert wurde, die aber selbst bitteschön im Hintergrund zu bleiben hatten. Dann ist ein anderes Beispiel das Buch vom Salz von Monique Trong. Das ist eigentlich schon vor 20 Jahren erschienen, jetzt aber neu aufgelegt worden, was ich ganz spannend finde. Und da geht es um den Protagonisten Bin, der ist der Hauskoch von Gertrude Stein und Alice B. Toklas in Paris und ist geflohen aus Vietnam nach Paris und ist in dieser Rolle ja eigentlich eine ausgelieferte Person. Er sucht Jobs, er hat eigentlich keine Chance und wird auch häufig ausgenutzt. Als er dann aber in den Haushalt kommt, ist er auf einmal erstens auch wieder der Künstler und zweitens ein sehr scharfsichtiger Beobachter dieser Gesellschaft.
Jetzt ist ja auch Kochen und Essen auch was, was sehr stark so visuell in Szene gesetzt wird seit vielen Jahren. Also vor allem seit Corona, da zeigt alle Welt auf Instagram, wie Sauerteigbrote selbst gebacken werden oder irgendwelche selbst kreierten Bowls. Und es gibt Kochserien im Fernsehen oder können gestreamt werden. Kann denn das Buch da irgendwie mit dieser visuellen Opulenz, die man eben in den sozialen Medien oder im Netz findet, überhaupt mithalten?
Ich finde ehrlich gesagt schon, gerade weil diese Opulenz nicht da ist und auch nicht ablenkt. Bei Netflix hat man dann so einen wunderschönen Teller von einem tollen Essen, aber bei den Büchern kann man wirklich an die Sache rangehen. Und gerade die Sachtitel, die sind überhaupt nicht trocken oder sowas, aber die gehen natürlich schon mehr in die Tiefe, als es jetzt irgendwie so ein Experte in 2 Minuten in einer Dokumentation machen kann. Und dann gibt es, finde ich, schon noch eine andere Dimension, die sich so bei mir beim Lesen rauskristallisiert hat. Wenn es um Essen geht, dann geht es wahnsinnig oft um Gefühle, Empfindungen, Emotionen und so weiter. Und dafür Worte zu finden, das ist ja die Herausforderung schlechthin für die Literatur. Das macht ja dann auch Spaß.
Da ist ja immer das Dauerbeispiel Marcel Proust mit seinem Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo er sich ja beim Eintunken einer Madeleine in Lindenblütentee dann seine ganze Kindheitsgeschichte losgeht eigentlich.
Ja, genau. Auf diesen Proust-Effekt, wie er ja auch heißt, geht auch Ute Kohn nochmal ein und liefert die Erklärung gleich mit. Ich bin jetzt kein Neurologe, deswegen habe ich es nicht so ganz durchstiegen, aber es geht letztlich darum, dass Gerüche das limbische System im Gehirn ansprechen und da sitzen die Emotionen, aber eben auch die ältesten Kindheitserinnerungen und da würde ich dann auch sagen, genau das macht dann das Ganze spannend für die Belletristik.
Genau, und diese Kindheitserinnerungen, diese starken Gefühle, die wir mit irgendwelchen Essen aus unserer Kindheit verbinden, ist das auch sowas, was sich überall wie so ein roter Faden durchzieht?
Allerdings, also alle Romane, die ich gelesen habe, haben diesen Blick in die Vergangenheit mit drin. Das Buch vom Salz habe ich ja gerade schon erwähnt. Da ist das total stark so. Dann gibt es einen Roman Butter, Honig, Schwein, Brot von Francesca Equasi. Da geht es um eine Frau und ihre 2 Töchter, die wirklich Schlimmes, Traumatisierendes erfahren haben. Aber auch da spielen die Kindheitserinnerungen eine total wichtige Rolle. Die Mutter erinnert sich ans Essen einer Guave und das ist für sie, sie beschreibt das mit dem Wort, das ist Leben. Und da sieht man schon, Kindheitserinnerung ist das eine, danach gehen die Gefühle erst so richtig los. Das ist in dem Roman ist das wie so eine Art Andockpunkt für verschiedene Konflikte, Trauer, Verletzungen, die sich dann irgendwie über das Essen lösen. Entweder weil man dem Konflikt entgehen kann oder weil es sich so richtig klärt. Und da muss ein Titel, finde ich, wirklich auch noch erwähnt werden, nämlich Brot und Milch von Carolina Ramqvist. Das beginnt auch mit einem sehr starken Satz. Essen ist Liebe, heißt der. Und von da aus entfaltet Ramqvist die Gedanken einer Ich-Erzählerin, für die gutes Essen und auch deren Zubereitung einerseits die größte Erfüllung bedeutet, andererseits aber auch zur Essstörung tatsächlich wird. Und das verwebt sie auch hier wieder eben mit Kindheitserinnerungen an ihre Mutter, ihre Großmutter, aber auch an ihre Erfahrungen selbst als Mutter einer Tochter. Und da ist das Essen, bietet einerseits eine totale Geborgenheit, andererseits bedeutet es ja auch, da ist eine Welt da draußen, vor der man sich schützen muss in dieser Geborgenheit. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel Gefühl und vielleicht auch überbordend. Das ist es aber interessanterweise gar nicht, sondern das ist sehr klarsichtig, sehr schlicht beobachtet und aufgeschrieben. Und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Aber wenn so viel Gefühl bei einer Sache mit im Spiel ist, kann es ja auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten sein und so in Richtung Kitsch umkippen.
Ja, also einen Titel gab es tatsächlich, wo das vielleicht der Bogen etwas überspannt wurde. Da hieß die Kichererbsen der Signora Dolores. Das ist so eine Kurzgeschichtensammlung von Stefan Paul. Und da ist die titelgebende Kurzgeschichte, nur um mal so ein Beispiel zu nennen, eine alte Frau, die wohl unter Demenz leidet, verirrt sich in einen Garten. Dort wird sie von den Hausbesitzern aufgeklaubt. Dann kocht sie deren Kichererbsen-Eintopf eben in dieser wildfremden Küche um. Dort trifft sie dann zufällig ihren Ziehsohn, den sie völlig aus den Augen verloren hatte, der aber den Geruch ihres Eintopfes wiedererkennt. Große Wiedersehensfreude. Auf einmal ist auch die Erinnerung, da ist sie wieder, da ist die Erinnerung dann auch wieder da und die Demenz dann gar nicht mehr so stark. Das war mir dann doch ein bisschen too much. Aber unterm Strich fand ich diese Schilderung der Gefühle, das klappt die meiste Zeit wirklich sehr toll.
Benjamin Knödler war das über neue Bücher rund ums Thema Essen und Kochen. Vielen Dank. Und die Bücherliste dazu, die finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.